Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch alle zu sehen zu unserer nächsten Predigt in dieser Predigtreihe Glücklich sein. Und ihr habt den Titel vorhin schon gesehen, auch wenn er noch nicht vorgelesen wurde. Sei keine verholzte Pflanze. Ich habe euch mal eine Definition von etwas mitgebracht aus Wikipedia. Die lese ich euch mal kurz vor. Als wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine verholzte Pflanze verstanden, die aus einer Wurzel, einem daraus emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm und einer belaubten oder benadelten Krone besteht. Worum geht's? Ja, ganz sicher sich niemand, aber ja, es geht um sowas. Eigentlich hatte ich noch ein bisschen mehr davon, aber ich dachte, nee, also da wird noch ganz viel dann sehr wissenschaftlich ausgedrückt, was denn einfach eigentlich ein Baum ist. Und ich fand es so interessant, hier drin kam eben vor, es ist eigentlich eine verholzte Pflanze. Wer von euch hat einen Baum schon mal als verholzte Pflanze bezeichnet? Okay. Naja, warum nicht? Warum machen wir das nicht? Weil es ist wissenschaftlich ja offensichtlich korrekt. Also ne, wenn jetzt hier jemand irgendwie Botanik studiert oder Biologie insgesamt, dann wäre es wohl korrekt, über eine verholzte Pflanze zu sprechen. Aber machen wir nicht. Wir reden über einen Baum. Und wir reden auch in der Regel weniger darüber, in welche, keine Ahnung, botanische Gattung der jetzt gehört oder wie auch immer, sondern wenn wir über einen Baum sprechen, zumindest hoffe ich, dass wir das dann tun, dann sprechen wir eher darüber, wie sieht er denn aus, ist er schön, schöner Baum. Wenn man ein bisschen an die Kindheit zurückdenkt, denkt man vielleicht, war es ein Baum, auf dem man gut klettern konnte. Heute ist vielleicht ein bisschen wichtiger, ist es ein Baum, der schönen Schatten spendet, unter dem man sich schön aufhalten kann. Für mich ist immer ganz spannend, wenn ich auf meinen Wanderungen unterwegs bin, ist es ein Baum, an dem ich meine Hängematte aufhängen zum Übernachten kann oder zwei Bäume vielleicht dazwischen zum Hinspannen oder vielleicht, wenn ihr einen Garten habt mit Kindern, kann man an diesem Baum eine Schaukel aufhängen. Oder wie in meiner WG in Heidelberg haben wir einen Kirschbaum gehabt, trägt der Früchte. Das sind doch die Sachen, die bei einem Baum für uns wichtig sind, oder? Und nicht, ob der jetzt eine verholzte Pflanze ist oder ob der Begriff Baum vom Westgermanischen kommt, Baum. Ja, Teil der Schwadischliste im Behördendeutsch. Wer weiß, wie ein Baum im Behördendeutsch genannt wird? Großgrün. Offensichtlich, ich habe es nicht geprüft, aber es wird wohl richtig sein. Aber warum reden wir nicht so über Bäume? Warum reden wir eher darüber, wie gut kletterbar der ist und wie man vielleicht Feuerholz draus machen kann und was man daraus bauen kann? Naja, weil das eine ist wirklich Theorie, das andere ist unser Leben. Und genau so ist die Frage, wie gehst du ans Wort Gottes ran? Wie gehen wir ans Wort Gottes ran? Gucken wir uns das an und probieren, theologische Dinge zu verstehen und probieren, mit dem Kopf her was zu kapieren? Oder fragen wir uns, was macht es denn eigentlich in meinem Leben? Es hat seinen Platz, hat seinen Raum, ist auch durchaus richtig, auch eine wissenschaftliche Erklärung zu einem Baum zu haben, ja, dass man auch Dinge unterscheiden kann und wie auch immer. Aber letztendlich, so für uns als Menschen, ist die Funktion, ist doch das, was der Baum macht, viel wichtiger und genauso mit dem Wort Gottes. Ja, manchmal ist es wichtig, Dinge zu verstehen und sich mal Dinge anzuschauen, aber im Endeffekt muss es immer darum gehen, was bewirkt es oder was sollte es bewirken in unserem Leben. Und eine Sache, die die Seligpreisungen, die wir uns gerade anschauen, eine Sache, glaube ich, die diese Seligpreisungen bewirken sollen, ist, dass wir Gottes Charakter daraus erkennen. Christian hat mal vor einer Weile über die Seligpreisungen gepredigt oder zumindest sie mal erwähnt. Und zwar hattest du damals gesagt, und korrigiere mich, wenn es nicht so ganz stimmt, das ist sowas wie die Verfassung des Reichs Gottes. So ungefähr hast du es, glaube ich, mal erwähnt, weil du hast gesagt, die Bergpredigt ist sozusagen das Grundgesetz oder so ähnlich in der Art. Oder vielleicht was euch die ganze Bergpredigt, ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall sind die Seligpreisungen so das, was am Anfang steht vor der Bergpredigt, wo wirklich Gott oder Jesus erklärt, wie soll denn mein Reich aussehen? Also da ist was sehr Bedeutendes. Und wir können ganz viel daraus rauslesen, wie Gott ist. Wenn ich jetzt einmal nur auf die bisherigen, ganz kurz nur eingehe. Unser Gott ist ein Gott, der uns das Himmelreich schenken möchte. Denkt dran, glücklich zu preisen sind, die geistlich arm sind, vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich, das wird uns von Gott geschenkt. Gott möchte uns beschenken. Gott möchte uns trösten. Wenn er Trauernde sieht, will er trösten. Unser Gott möchte uns das Land schenken. Er will uns das Land vererben. Und ich finde so schön, dieser Zweiklang so ein bisschen auf der einen Seite gerade eben das Himmelreich, jetzt das Land, die Erde. Also er segnet uns in der geistlichen Sphäre, aber auch in unserem Hier und Jetzt. Wir sollen satt werden. Wir haben Gott, der uns satt machen möchte, der nicht will, dass wir leiden und hungern, sondern dass wir gesättigt sind. Natürlich geht es hier in der Predigt von letzter Woche vor allem um das Thema Gerechtigkeit, aber wir haben hier einen Gott, der will, dass wir satt werden. Und wir haben einen Gott, der möchte, dass wir Barmherzigkeit erlangen. Das ist die heutige Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Je nachdem, in welcher Übersetzung man das anschaut, steht dann da manchmal im zweiten Teil Erbarmen statt Barmherzigkeit. Und das ist auch völlig richtig. Die Wörter haben ja oft eine ähnliche Bedeutung. Aber tatsächlich ist hier zweimal das gleiche Wort verwendet. Und hier in dieser Seligpreisung ist es das einzige Mal so, dass wir einen 1:1 Austausch haben. Bei den anderen Seligpreisungen, da heißt es, glücklich sind die, zum Beispiel die Trauernden, da bringst du Trauer und bekommst Trost. Oder du bringst Hunger nach Gerechtigkeit und wirst satt und bekommst Gerechtigkeit. Du musst nicht gerecht sein und Gerechtigkeit erbringen, um Gerechtigkeit zu bekommen. Aber hier ist es so, wenn du barmherzig bist, dann bekommst du Barmherzigkeit. Das ist die einzige Seligpreisung, wo du wirklich einen 1:1 Austausch hast. Und um diese Seligpreisung soll es heute gehen. Ich werde nochmal beten. Wem es möglich ist, darf gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns offenbart hast, wie du bist. Und danke, ja, dass du so bist, wie du bist, Herr, dass du ein gnädiger, ein liebevoller Gott bist, ein Gott bist, der sich um uns kümmert, der will, dass unser Leben funktioniert. Und danke, dass wir an deinem Wort, in deinem Wort auch die Leitschnur haben dafür, wie unser Leben funktionieren kann. Herr, ich bete für diesen Gottesdienst, für diese Predigt jetzt, für das, was heute passiert. Herr, dass du mit deinem Geist wirkst, dass du uns Dinge offenbarst, dass du uns auch korrigierst, wo es nötig ist und einfach zeigst, was Barmherzigkeit heißt und wie es in unserem Leben wahr werden soll, Herr. Danke, Jesus. Amen. Wie gesagt, wichtig ist, was dieses Wort Barmherzigkeit in unserem Leben macht. Das heißt, die Theorie, ne, kann höchstens ein Startpunkt sein. Ich will trotzdem ganz kurz auf dieses Wort eingehen. Und zwar unter Barmherzigkeit, ich weiß nicht, was ihr euch da so drunter vorstellt, woran man denkt. Ich glaube, ganz oft geht der Gedanke zum barmherzigen Samariter, weil das so ein geflügeltes Wort bei uns ist. Ja. Und dieser Samariter, der sich eben um den Menschen kümmert, der überfallen wurde und dann da liegt. Und oftmals, glaube ich, in unserem Kopf hat es was mit der Emotion von Mitleid zu tun. Ja, dass wir jemanden sehen und dass wir denken, oh, diese arme Person. Und es stimmt, das geht aber nicht tief genug. Wir wissen, das Neue Testament ist in Griechisch niedergeschrieben, so wurde es überliefert. Aber wir wissen auch, dass Jesus ja nicht auf Griechisch gesprochen hat, sondern auf Aramäisch. Und man kann davon ausgehen, dass das Wort, das er hier verwendet hat, dann auch nicht das griechische Wort war, sondern das aramäische Wort für Erbarmen oder Barmherzigkeit. Und zwar, ich werde es jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen, aber ungefähr Chesed. Chesed, ungefähr so spricht man das aus. Und dieses Wort ist noch viel, viel, viel tiefgreifender als einfach nur so dieses emotionale, oh, ich habe Mitleid mit einer Person. Was dieses Wort wirklich sagt und ausdrückt, ist, dass du dich völlig eins machst mit einer anderen Person. Dass du völlig überlegst, was für Gedanken hat diese Person, was empfindet sie. Dass du wirklich mit deiner ganzen Geistes- und Willenskraft versuchst, dich in diese Person hineinzuversetzen. Dass du dir wirklich zu Herzen gehen lässt, wie es dieser Person geht. Und das ist ganz arg wichtig, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil das Barmherzigkeit, dass das nicht nur was ist, ja, ein bisschen Mitgefühl mit einer anderen Person. Und es ist auch nicht nur so, dass ich sage, okay, wenn jemand was falsch gemacht hat, dann bin ich barmherzig und vergebe der Person, sondern da geht's um eine Herzenshaltung. Es geht hier um eine komplette Herzenshaltung, um eine Einstellung, wie ich sie zu einer anderen Person habe. Hier geht es wirklich darum, was für einen Charakter lege ich in gewissen Situationen an den Tag. Und das hier ist auch eine der ernsthaftesten Seligpreisungen, sage ich jetzt mal, die wir so haben. Alle Seligpreisungen sind ja so ein Geben und Nehmen so ein bisschen, oder beziehungsweise ne, die, die etwas bringen, die bekommen auch was. Und bei dieser Seligpreisung, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist was, was wir immer wieder sehen in so einer Parallelität, und zwar auch im negativen Fall. Also in der Bergpredigt geht Jesus ja auch auf das Vaterunser ein. Wir alle können das Vaterunser. Und weiß jemand, welcher Vers direkt ans Vaterunser anschließt? Der hier, diese beiden. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Alter Schwede. Das ist einer der unangenehmsten Verse der Bibel für mich. Weil in meinem Kopf ist immer so, hey, ich kann nichts tun, ja, mir ist vergeben, Jesus hat alles am Kreuz bezahlt und es stimmt. Und doch stimmt dieser Vers, stimmen diese Verse auch. Und die machen mich echt immer wieder nervös. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das Wort Gottes darf uns manchmal nervös machen. Es macht mich manchmal nervös, weil ich dann anfange nachzudenken, gibt es Leute, denen ich gerade ihre Verfehlungen nachtrage? Gibt es gerade Menschen, denen ich nicht bereit bin zu vergeben, denen gegenüber ich gerade unbarmherzig bin? Und dann werde ich nervös, weil ich dann an diesen Vers denken muss, an den zweiten Teil und denke, oh Backe. Aber ich will jetzt hier keine sorgenvolle, angstvolle Predigt draus machen. Ich will nur darauf nochmal deutlich hinweisen, was ich am Anfang gesagt habe, die Seligpreisungen spiegeln Gottes Charakter wider. Es ist Gott so, so, so wichtig, barmherzig zu sein. Es ist für ihn so was Entscheidendes, dass er uns gegenüber barmherzig ist, ansonsten könnten wir nicht bestehen. Und deswegen ist es ihm so, so, so wichtig, dass wir anderen Menschen gegenüber barmherzig sind. Und deswegen ist in dieser Seligpreisung dieser 1:1 Austausch. Er sagt, liebe Leute, ihr werdet Barmherzigkeit erlangen, wenn ihr barmherzig seid. Da kommt ganz stark sozusagen Gottes DNA raus und er sagt, hey, ich will, dass ihr barmherzig seid. Ich will, dass ihr euch in den anderen hineinversetzt. Ich will, dass ihr über den anderen nachdenkt und euch überlegt, wie geht es dieser anderen Person? Und dass ihr nicht von oben herauf guckt auf die anderen. Wenn wir jetzt so ein bisschen an den Kontext denken, worin diese Seligpreisung und die Bergpredigt allgemein geschrieben ist, das Matthäusevangelium ist geschrieben primär an Juden. Und wir sehen auch, dass immer wieder auch diese Konflikte von Jesus mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten im Matthäusevangelium vorkommt. Und es ist primär eben an diese Menschen geschrieben worden. Natürlich gilt es auch für uns heute, aber damals war das eben der hauptsächliche Grund, sage ich jetzt mal. Und das sehen wir an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass Jesus genau deswegen immer wieder darauf hinweist und sagt, hey, ihr sollt barmherzig sein. Eine Stelle kurz nach der Bergpredigt, auch in Matthäus. Ja, ist die hier. Vielleicht ganz kurz, bevor ihr es lest, zum Kontext. Jesus war mal wieder mit Sündern und Zöllnern und den ganzen Leuten am Essen. Ja, seine Lieblingsbeschäftigung, sich mit Leuten zu umgeben, die von der religiösen Elite abgestempelt wurden. Und die Pharisäer kamen mal wieder und haben sich mal wieder darüber aufgeregt und gesagt, ja, wie kann das denn sein, dass der mit diesen Menschen isst? Und dann sagt Jesus, geht und denkt mal drüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und auch das ist ein Vers, der uns nervös machen kann, weil vielleicht gucken wir heute auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten von damals und denken, ja, die und merken nicht, wie oft wir in einem ähnlichen Verhalten drin stecken. Und zwar, dass wir als Christen, als wiedergeborene Christen uns besser fühlen wie die Welt, weil wir wissen es ja. Wir haben ja Jesus, wir sind ja die guten Christen, wir sind ja die Rechtgläubigen. Und dann stellen wir uns in Gedanken, in unserem Herzen über andere. Und Leute, Jesus hatte kein Problem damit, dass die Schriftgelehrten die Schrift gelehrt haben. Er hatte kein Problem mit den Pharisäern im Prinzip an sich. Er hatte ein Problem mit ihrer Herzenshaltung. Er hatte ein Problem damit, dass sie auf andere geguckt haben, gesagt haben, diese Sünder, diese Zöllner, diese, was auch immer es alles waren. Es geht um eine Herzenshaltung. Und wenn wir anfangen zu denken, wir sind besser als andere und über andere zu urteilen und über andere unbarmherzig zu sein und über andere zu richten, dann haben wir ein ganz großes Problem. Dann sind wir unbarmherzig und ihr habt gesehen, was mit Unbarmherzigen passiert. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass wir in diesem Fall uns immer wieder prüfen und immer wieder schauen, hey, habe ich gerade so eine Einstellung? Und da helfen uns auch die Seligpreisungen. Was war nochmal die erste Seligpreisung? Glücklich zu preisen sind die geistlich Armen. Wer von uns hat denn Gott was zu geben? Richtig. Du, ich, wir, genauso wenig wie die Sünder, die da draußen gerade in der Welt sind. Und da kannst du jetzt überlegen, ich will jetzt mal keine Beispiele nennen, könntest jetzt die aktuelle Jahreszeit ansprechen von vorhin, die statt im Gottesdienst zu sitzen, sonst was machen. Halte kurz. Was macht uns besser als die? Nichts. Null. Gar nichts. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind besser als andere Menschen, haben wir ein großes Problem. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen. Da könnte man schon einen Punkt setzen dahinter. Wenn du dich über andere Menschen erhebst, das ist ein Greuel für Gott. Das ist abscheulich für ihn. Wenn wir Menschen uns über andere erheben und denken, wir sind besser als andere, das ist ein Greuel. Und die anderen Sachen, eine falsche Zunge, wer von euch hat schon mal gelogen, ihr müsst nicht die Hand heben. Hände, die unschuldiges Blut vergießen, gut, das haben wir nicht gemacht. Unschuldiges Blut vergießen wir ja nicht. Das Material, das in unseren Handys steckt oder in unseren Klamotten und die Sachen, die Herstellungssachen, wie die laufen, das lassen wir jetzt mal ausgeklammert. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet, hast du dir schon mal gegen jemanden so richtig dir was Böses überlegt? Füße, die schnell zum Bösen laufen. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einen, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Also keiner von uns kann diese Prüfung bestehen. Vielleicht in einzelnen Bereichen, ein bisschen mehr oder weniger. Aber wir alle stehen vor Gott und sind schuldig. Und deswegen haben wir kein Recht, uns irgendwie besser zu fühlen oder uns besser zu sehen als andere. Wir mögen besser dran sein, weil wir Jesus angenommen haben, weil er die Sünden für uns übernommen hat. Das schon. Aber wir sind nicht besser. Kein Deut. Wir alle brauchen Jesus zu 100%. Und wenn du 30 Jahre lang Christ bist und sich vieles in deinem Leben getan hat, du brauchst immer noch Jesus zu 100%. Weil wer ein Gesetz bricht, wer eine Sünde begeht, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Und das ist so arg wichtig. Und deswegen sagt Gott, liebe Leute, ich will, dass ihr barmherzig seid. Seid barmherzig. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Gott will, dass wir glücklich sind und er zeigt uns den Weg dahin. Er zeigt uns den Weg zur Barmherzigkeit. Den Weg zum Glücklichsein, und zwar, das ist die Barmherzigkeit. Das ist ein Weg, es gibt verschiedene Wege. Gott hat Interesse daran, dass unser Leben funktioniert. Gott hätte uns auch alle anders machen können. Er hätte uns auch einfach irgendwie so erschaffen können, dass wir uns alle lieben und alle direkt schon im Himmel sind. Aber nein, er hat uns auf diese Erde gestellt und er will auf dieser Erde sein Reich bauen. Das Reich kommt und es ist schon da. Ja, im Himmel eines Tages, aber ja, auch jetzt. Und Gott will, dass wir hier auf der Erde so miteinander umgehen, dass es ihn widerspiegelt. So, und jetzt kommen wir zur Schwierigkeit, zum echten Leben. Weil, wenn ihr nochmal zurück überlegt an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, ich nehme an, die meisten kennen sie, ansonsten ein Mann zwischen Jerusalem und Jericho wird überfallen. Priester kommt vorbei, macht einen Bogen um ihn. Levit kommt vorbei, macht einen Bogen um ihn. Samariter, das waren die, die Juden und die Pharisäer überhaupt nicht ausstehen konnten. Der kümmert sich um ihn, der nimmt ihn mit, der bringt ihn in eine Herberge, der lässt Geld da, damit er versorgt werden kann. Wisst ihr, was das Problem in Anführungsstrichen mit diesem Beispiel ist? Der barmherzige Samariter hat nichts Besonderes gemacht. Im Gegenteil, der hat heutzutage würde man sagen, hat einfach nur das getan, was rechtlich korrekt war. Und der Levit und der Priester, die haben unterlassene Hilfeleistung gemacht. Die gehören ins Gefängnis. Also der barmherzige Samariter, sorry, der hat einfach nur gemacht, was das Gesetz sogar von ihm fordert. Hätte ihn liegen lassen, hätte man ihn anklagen können. Wo ist denn da jetzt dieses besondere Beispiel dran? Natürlich überspitze ich es jetzt ein bisschen. Aber worum es mir geht, ist, manchmal ist es leicht, mit einer gewissen Art von Menschen barmherzig zu sein und Mitleid zu haben. Ja, die Menschen, ja, die konnten nichts dafür. Oh, die armen Menschen, klar habe ich Mitleid mit denen, klar tun die mir leid. Ja, die Menschen, die nichts dafür konnten, dass sie überfallen wurden. Oder ja, vielleicht hätte er nicht alleine laufen müssen, aber trotzdem war das ja was ganz Schlimmes. Schwierig wird es mit den Menschen barmherzig zu sein, die in unserem Kopf keine Barmherzigkeit verdienen. Aber wenn ich diese Seligpreisung sehe, ist da kein Paragraph drin, kein kleiner Vermerk oder kleines Sternchen. Selig sind die Barmherzigen, Klammer auf, aber du musst nur barmherzig sein, wenn die Leute es auch verdient haben, Klammer zu. Nein, selig sind die Barmherzigen. Genauso wie Gott uns gegenüber barmherzig war. Und zwar nicht, weil wir es verdient haben. Wenn du denkst, du hast Jesu Gnade verdient, auch dann solltest du nervös sein. Nein, haben wir nicht. Als wir Feinde Gottes waren, nicht als wir neutral waren, als wir gesagt haben, ich schaue mir das alles mal an, Gott auf der einen Seite und die Bösen auf der anderen Seite und ich bin die Schweiz und ich stehe da und mach nichts. Nein, 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 wir standen auf der anderen Seite mit erhobenem Schwert gegen Gott. Wir alle. Und Gott hat gesagt, und für dich und für dich und für dich auf der anderen Seite werde ich Mensch. Ich habe vorhin gesagt, dieses Wort Chesed bedeutet sich so richtig in eine andere Person reinversetzen. So richtig in den Schuhen, in den Fußstapfen von jemandem anders zu laufen. Ich frage mich, wer hat es denn gemacht? Es kommt mir so bekannt vor, dass irgendjemand gesagt hat, ich werd mal so wie du, ich werde mal in deinen Fußstapfen. Wer war das noch? Ah, richtig. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir was erlangen? Richtig, Barmherzigkeit und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus hat uns das beste Beispiel dafür gegeben, was es heißt, barmherzig zu sein. Und zwar, indem er Mensch geworden ist. Indem er sich reinversetzen kann in unsere Versuchungen. Und jetzt dürft ihr alle mal überlegen, was die schlimmsten Versuchungen waren, die ihr mal hattet, den ihr auch mal erlegen seid. Die alle kennt Jesus. Die alle kennt er. Er weiß auch, wie es ist, von einem Freund verraten zu werden. Er weiß, wie es ist, angespuckt zu werden. Er weiß, wie es ist, geschlagen und geprügelt und gefoltert zu werden. Er weiß, wie es ist, fliehen zu müssen vor einer wütenden Menschenmenge. Er weiß das alles, weil er das Erbarmen, die Barmherzigkeit hatte, Mensch zu werden. Und das ist unser Vorbild. Und wir haben es nicht verdient, dass er das macht, und er hat es trotzdem gemacht. So, wie gehen wir jetzt mit diesen Menschen um, mit denen es schwierig ist? Und ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie wir in eine gewisse Situation reingehen. Was unser Denkansatz ist in einer gewissen Situation. Und Leute, ich muss euch sagen, eine Sache, die ich am Predigen so genial finde, ist, dass Gott immer wieder Situationen schenkt, wie auf dem Silbertablett serviert, für eine Predigt. Ich bringe jetzt ein Beispiel, das ist mir gestern Abend passiert und ich dachte mir, das ist ja Wahnsinn. Gestern Abend war ich in der Nähe von Heidelberg, bei einem Geburtstag von einem guten Freund. So nachmittags war ich dort, bin abends wieder heimgefahren. In dem Wohngebiet, geparkt, waren nicht so viele Parkplätze. Und wenn ich parke, probiere ich immer so zu parken, dass möglichst alle Parkplätze, also so an der Straße entlang, ausgenutzt werden können. Und da war eine Einfahrt und ich habe mein Auto ziemlich geradkantig so noch hingestellt. Ja, wo ich dachte, okay, ich habe die Einfahrt auf keinen Fall zugestellt. Ich hätte ein bisschen mehr Platz lassen können, aber ich habe geguckt, hat gepasst. Ja, ich muss zugeben, ich musste auf Toilette, als ich ankam. Ich habe jetzt nicht mega im Detail geschaut, aber ich dachte mir, nee, da kommt auf jeden Fall jemand rein. Ja, da war ein Schild, Einfahrt freihalten da so. Habe ich gemacht, dachte ich. Ja. So. Dann 2 Stunden später, wir waren eben bei einem Freund von da in seinem Wohnzimmer und dann sagt er, oh, du musst dein Auto ein bisschen vorstellen. Ich dachte mir, okay, woher weiß er das jetzt? Hat er das so gesehen aus der Entfernung? Gucke ich raus, ich habe einen Zettel an meiner Tür, an meinem Auto. Pass auf. Lest mal vor. Halter des Wagens, Frau S. Meiner. Es ist nicht für umsonst Einfahrt freihalten am Eckpfosten angebracht. Wir Anwohner müssen zumindest in die Einfahrt einlenken können. Herzlichen Dank, dass unser Seitenspiegel wegen Ihres Fehlverhaltens angekratzt ist. Super toll für die Mehrkosten, unnötigerweise, die uns entstanden sind. Ich bin stinksauer und mein Mann macht mir jetzt noch die Hölle heiß. Unverschämt, ich könnte einfach platzen. PS, vielleicht denken Sie an mich, wenn Ihnen so etwas widerfährt. Wie reagierst du? So, wir machen jetzt mal kurz was. Wenn ihr wollt, zu zweit, zu dritt, tauscht euch mal aus. Seid mal ehrlich, wenn euch das passiert, was würdet ihr tun? Tauscht euch mal kurz aus. Müsst ihr ja nicht mit mir sagen, aber dass ihr ganz kurz mal drüber nachdenkt. Was würdet ihr machen? Nein, ist keine Telefonnummer drauf. Es war Name und Adresse drauf. Name und die Adresse, Hausnummer war drauf. Okay. Wer mag, kann es mir nachher gerne erzählen. Wenn ihr wissen wollt, was ich gemacht habe, dann müsst ihr mir ehrlicherweise sagen, was ihr gemacht hättet. Aber interessant fand ich gestern, also eben, ich habe den Zettel gesehen und ich wusste ja, was ich heute predige. Und mir hat auch witzigerweise, ich habe mir also am Freitag schon die Predigt vorbereitet und gestern nochmal Gedanken gemacht und irgendwie hat noch so irgendwas gefehlt. Aber ich habe inzwischen gelernt zu sagen, Gott, ich überlasse es dir, wenn mir keine Gedanken kommen, dann irgendwann wird der Heilige Geist mich schon auf irgendwas bringen. Und dann kam dieser Zettel, ich dachte, ah, okay. Und ich hatte dann aber kurz mein eigenes Verhalten reflektiert und gedacht und mal geschaut, wie denke ich jetzt? Mein erster Gedanke war, wer hat recht? Steht mein Auto wirklich zu weit hinten oder nicht? Und es war so ein Ding, wo ich dachte, okay, ja, es steht schon weit hinten, aber es steht nicht zu weit hinten, es steht schon genau, ne, so, dass die Einfahrt frei ist. Das heißt, da hätte man jetzt nicht die Polizei rufen können oder sonst irgendwas. Das heißt, in dem Fall hatte ich recht, aber andererseits ist schon eine enge Einfahrt gewesen. Also hat die Frau in dem Fall war es schon auch recht, also an dem Namen oder mit dem Mann gehe ich davon aus. Und dann dachte ich mir, halt, stopp, habe ich wirklich innerlich wie so einen Schritt zurück gemacht und gesagt, halt, stopp. Warum frage ich mich gerade, wer recht hat? Damit ich, wenn ich recht habe, sagen kann, ja, selber schuld. Weil ich kann ja auch sagen, selbst wenn es jetzt ein bisschen eng war, ich habe ja nicht den Spiegel zerkratzt. Das hat die gute Dame schon selber fabriziert. Da bin ich nicht schuld dran. Warum ist sie jetzt sauer auf mich? Ja, ich hätte weiter vorne stehen können und dennoch, also mindestens 50% der Schuld liegt bei ihr. Und warum habe ich mir gedacht, warum denke ich so? Ja, ist irgendwie normal, ist irgendwie natürlich. Weil man will ja nicht derjenige sein, der Unrecht ist. Man will ja der sein, der im Recht ist. Und eben, und dann dachte ich mir, Chris, worüber predigst du morgen? Barmherzigkeit. Sich in eine andere Person hineinversetzen. sich in die Schuhe der anderen Person versetzen, zu überlegen, wie geht's dieser Person, die mir diesen Zettel geschrieben hat. Ich dachte mir, oh, die arme Frau. Die hat richtig, also die offensichtlich stinksauer. Also, ne? Du kannst ja einen kleinen Zettel schreiben, bitte nächstes Mal Einfahrt besser frei halten. Oder du schreibst so einen Zettel. Sie hat Ärger mit ihrem Mann. Keine Ahnung, was der Mann für ein Typ ist. Aber klingt nicht so nett in dem Moment. Sie hat jetzt auf einmal den Spiegel zerkratzt und ich hoffe, dass es nur ein Kratzer ist, dass nichts Schlimmeres ist, ja? Und ich könnte jetzt anfangen zu spekulieren, ich könnte jetzt überlegen, vielleicht hatte sie auch einen stressigen Tag, vielleicht ist allgemein gerade bei ihr was los im Leben, weiß ich nicht. Ich könnte es mir auch leicht machen und sagen, na, vielleicht ist eine Person, der sowas mal ganz recht geschieht. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie offensichtlich richtig sauer ist, richtig wütend, Abend versaut. Was wäre jetzt eine barmherzige Einstellung und eine barmherzige Tat, die ich dieser Person gegenüber bringen könnte? Und wie würde unser Leben, wie würde unsere Welt aussehen, wenn das unsere erste Frage ist? Wenn meine erste Frage ist, boah, wie geht's dieser Person? Wie fühlt die sich gerade? Und was würde für diese Person jetzt gerade in ihrem Leben einen Unterschied machen? Was, wenn ich nicht darauf poche und frage, habe ich recht oder hat sie recht oder wer hat Unrecht? Was ist, wenn es darum nicht im ersten Moment geht? Sondern, boah, wie geht's dieser Frau? Und mit all dem, was vielleicht gerade gesellschaftlich los ist, wo wir gerade Dinge laufen, wo wir sagen können, ja, hey, da entfernt sich die Welt gerade von Gott. Da sind gerade gesellschaftliche Strömungen unterwegs, die von Gott wegführen. Das sind Menschen, die verquere Ansichten haben. Was, wenn wir nicht mit dem Finger auf diese Sünder zeigen und sagen, die sind von Gott weg und die sind verdammt und die? Was ist, wenn wir uns mal in ihre Füße begeben, in ihre Schuhe begeben, in ihre Haut begeben, anfangen mal nachzudenken, hey, wie geht's dieser Person gerade? Und wenn wir nicht den Part des Richters spielen, der uns im Übrigen überhaupt nicht zusteht, sondern was ist, wenn wir barmherzig sind? Billy Graham hat mal was Wunderbares gesagt, zusammengefasst. Er hat gesagt, weißt du, die Aufgabe Gottes Vaters ist es zu richten. Die Aufgabe des Sohnes ist es zu retten. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es zu überführen von Sünde. Und unsere Aufgabe ist es zu lieben. Und wenn wir diese Aufgaben vermischen und verwechseln, dann haben wir ein Problem. Wenn wir anfangen, Leute zu richten, oder auch wenn wir das Gefühl haben, wir müssen die Leute retten, nein, ja, wir können Zeugnis geben, wir können von Jesus erzählen, das sollen wir auch. Aber letztendlich ist der Heilige Geist der die Umkehr bewirkt. Der Heilige Geist ist es. Jesus ist es, der rettet. Der Vater ist der die Entscheidung trifft. Wir haben einen Job, wir haben den Job, Menschen zu lieben. Wir haben einen Job, barmherzig zu sein, Menschen gegenüber. Und was ist es nochmal, was Menschen zur Umkehr treibt? Die Güte. Nicht das Gericht, die Güte. Ja, das Gericht muss schon auch irgendwo, davon muss erzählt werden, natürlich, aber letztendlich das, was die Menschen zur Umkehr treibt, ist immer die Güte. Was baut Beziehungen wieder auf? Vergebung. Nicht, dass Menschen einsehen, dass sie Unrecht hatten, sondern dass Bereitschaft zur Vergebung da ist, dass Barmherzigkeit da ist. Ich bin überzeugt davon, wenn wir barmherzig sind, wenn wir Barmherzigkeit leben, auch mit uns selbst übrigens, dann ändert sich ganz viel. Was schade ist, ganz oft wirst du den ersten Teil machen und noch nicht wissen, wie der zweite Teil aussieht. Je nachdem, was ich jetzt gestern gemacht habe, gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Ich sag euch, so wie ich gestern gehandelt habe, habe ich mich bemüht, den ersten Teil einzuhalten. Ich weiß aber nicht, was dabei rauskam. Das kann ich schon mal sagen. Und das ist, glaube ich, manchmal das Problem. Dass wir Barmherzigkeit investieren, barmherzig sind und nicht wissen, was kriege ich dafür. Manchmal schon, manchmal ist es ein direkter Austausch. Aber manchmal ist es, glaube ich, so, dass wir auf unser Recht verzichten müssen, das Recht beiseite legen müssen und sagen müssen, weißt du was, ich bin jetzt barmherzig zu dir. Und ob du das erwiderst mir gegenüber oder nicht, oder ob ich was dafür krieg oder nicht, das weiß ich nicht. Aber Das liegt auch nicht an dir und mir, das liegt an Gott. Mein Job ist es, barmherzig zu sein. Und die Barmherzigkeit, die ich erlange, erlange ich von Gott. Und ich bin überzeugt, dass sich unser Leben, dass sich unsere Beziehung, dass sich auch unsere Gemeinde, unser Stadtteil, unsere Schule, unsere Arbeitswelt verändern, wenn wir barmherzig sind. Wenn wir nicht mit Finger zeigen, sondern die Hand aufmachen. Und deswegen, ihr Lieben, sei keine verholzte Pflanze, sei ein Baum. Sei ein Baum, der Frucht bringt. Sei ein Baum, mit dem sich was bauen lässt, an dem eine Schaukel hängen kann. Hinterfrag dich, inwiefern ist das Wort Gottes in deinem Leben gerade Theorie? Wo ist es gerade eine verholzte Pflanze? Und wo muss es zu einem Baum werden? Und ich wünsche mir, dass diese Predigt heute, allgemein die Predigten, die wir hier halten, dass wir da wirklich Dinge rausnehmen oder auch aus der Zeit, die wir zu Hause im Wort Gottes verbringen, dass es Dinge sind, die in unserem Leben dann einen Unterschied machen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir immer wieder solche Zettel sozusagen ans Auto klebt, dass ich immer wieder die Gelegenheit habe, dass die verholzte Pflanze, die ich ganz ehrlich sehr oft im Kopf habe, zu einem Baum wird. Dass ich nicht über Theorie von Barmherzigkeit predige, sondern dass er mir sagt, so Samstagabend, was machst du? Lasst uns Bäume sein. Amen. Wir werden uns gleich noch zwei Lieder gemeinsam singen. Genau, das Musikteam darf schon mal nach vorne. Und ja, vielleicht legt dir gerade Gott wirklich was aufs Herz, wo du genau weißt, da ist es dran, barmherzig zu sein. Dann, ja, red mit ihm drüber, bet mit ihm drüber. Und genau. Ich bete noch und genau, dann singen wir noch zwei Lieder. Wer mag, kann nochmal dazu aufstehen. Herr Jesus, danke, Herr, für dein Beispiel, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du auf diese Erde gewandelt bist, dass du alles erlebt hast, was wir erleben und dass du dich mit uns identifiziert hast. Danke für deine Barmherzigkeit, Herr, dass du so barmherzig bist. Herr, und ich bete, dass wir diese Barmherzigkeit mehr und mehr auch leben können. Ich bete, Herr, dass wir ja einfach so dein Abbild hier auf dieser Welt sein können und so auch diese Barmherzigkeit von dir erlangen können, Herr Jesus. Und ich bete für jeden, der jetzt gerade irgendwie am Kämpfen oder am Strugglen ist. Ich bete, dass du uns einfach zeigst, wo das gerade dran ist bei uns im Leben, Herr. Und dass du uns den Mut und die Freude gibst, es umzusetzen. Und die Zuversicht, Herr, dass du es tun wirst, dass du uns barmherzig sein wirst, Herr. Amen.